Manche biblischen Begriffe sind uns vertraut, und doch bleiben sie oft erstaunlich unkonkret. Gnade, Errettung, der Geist, Christus. Gerade im Philipperbrief zeigt sich, dass Paulus damit nicht nur Lehren meint, sondern eine tief erlebte Wirklichkeit. Mitten in Gefangenschaft, Anfeindung und Unsicherheit erfährt er, dass der lebendige Gott als Gnade, als rettende Kraft, als Geist in ihm gegenwärtig ist und dass sich daran entscheidet, ob Christus in seinem Leben klein oder groß erscheint. Gnade ist der dreieine Gott als unsere erfahrbare Portion. Wenn Paulus in seinem Brief an die Philipper von meiner Gnade spricht, meint er nicht eine private Sonderausgabe des Evangeliums, sondern den dreieinen Gott, der zu seiner ganz persönlichen Portion geworden ist. Gnade ist hier nicht zuerst eine Sache, eine Atmosphäre oder ein frommer Trost, sondern eine göttliche Person, die sich mit einem Menschen verbunden hat. Der Vater, der Sohn und der Geist sind durch Menschwerdung, Kreuz und Auferstehung hindurchgegangen und so für uns zugerichtet worden, dass Gott nicht mehr fern, unnahbar und nur zu fürchten ist, sondern innerlich erfahrbar und genießbar. So konnte Paulus sagen, dass die Philipper Mitteilhaber der Gnade mit ihm sind, gerade in meinen Fesseln, mitten in Grenzen, Spott und Druck. Gnade ist also der dreieine Gott selbst, wie er in einer konkreten Lebenssituation erfahren wird. Wenn wir diesen Ausdruck im Zusammenhang mit dem ganzen Philipperbrief betrachten, sehen wir, dass die Gnade, die Paulus Gnade war, nichts Geringeres war als der dreieine Gott selbst, den Paulus genoss, erfuhr und an dem er Anteil hatte. Paulus Gnade war also nicht Gott in objektiver Weise, sondern Gott in subjektiver und erfahrungsmäßiger Weise, der dreieine Gott, der verarbeitete dreieine Gott, der zu seinem Teil geworden war. Paulus genoss und erfuhr den verarbeiteten dreieinen Gott wirklich. In seiner Erfahrung des Vaters, des Sohnes und des Geistes war er reich. Dieser verarbeitete dreieine Gott war Paulus Gnade. Johannes greift dieselbe Richtung auf, wenn er schreibt, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wirklichkeit kamen durch Jesus Christus. Gnade kommt nicht wie ein Paket mit der Post, sie kommt in Christus als Person. Wo er einzieht, kommt Gnade als erfahrbare Wirklichkeit. Paulus war kein Zuschauer dieser Wahrheit, sondern Mitbewohner, in seinen Ketten, im Ringen um das Evangelium, im Umgang mit Gemeinden erlebte er immer wieder eine übermenschliche Ruhe, eine innere Stärkung, eine Freude, die nicht aus seinem Temperament stammte. Genau das ist Gnade, der dreieine Gott, der sich in einem erschöpften, angefochtenen Menschen als Kraft, Trost und Richtung erweist. Wenn Gnade so verstanden wird, verschiebt sich unser Blick, wir suchen dann nicht zuerst nach Erleichterung der Umstände, sondern nach der Gegenwart Gottes in den Umständen. Gnade ist dann nicht nur Vergebung am Anfang unseres Glaubensweges, sondern tägliche Versorgung im Gemeindeleben, in der Arbeit, in der Familie. In einer schwierigen Teamsitzung, in einer angespannten Ehe, im Alleinsein mit den eigenen Sorgen kann uns derselbe Gott, der Paulus trug, innerlich erreichen, beruhigen, korrigieren und stärken. Daraus wächst stille Ermutigung, wir sind nicht auf uns selbst zurückgeworfen. Der dreieine Gott hat sich in Christus zu unserer Portion gemacht und wohnt durch den Geist in uns. In der Begegnung mit dieser Gnade, die eine Person ist, lernt unser Herz neu, zu vertrauen und mit Hoffnung in den nächsten Tag zu gehen. So ist es für mich recht, dass ich dies im Blick auf euch alle denke, weil ihr mich im Herzen habt und sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums ihr alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wirklichkeit kamen durch Jesus Christus. Gnade im Sinn des Neuen Testaments heißt, Gott selbst wird in Christus und durch den Geist zu deiner erfahrbaren Portion, in Ketten wie bei Paulus, in Konflikten, in Müdigkeit. Je mehr du ihn nicht nur als Lehre kennst, sondern als innere Versorgung wahrnimmst, desto mehr wird dein Alltag geprägt von einem Frieden und einer Kraft, die nicht aus dir stammen, sondern aus der Gegenwart des dreieinen Gottes. Verschiedene Arten von Errettung im Alltag. Wenn Paulus als gereifter Apostel von meiner Errettung spricht, stellt er damit nicht die Vollständigkeit des Werkes Christi in Frage. Er greift vielmehr eine andere Dimension von Errettung auf. In seiner Bekehrung war er bereits aus Gottes gerechten Gericht und aus der Gewalt Satans herausgerissen und in das Reich des Sohnes der Liebe versetzt worden. Doch im Gefängnis, umgeben von der kaiserlichen Garde, stand er vor einer anderen Gefahr, der Gefahr, innerlich zu verzagen, bitter zu werden, sich zu beklagen oder den Mut zu verlieren. Seine Errettung, von der er in Philipper 1, 19 bis 20 spricht, ist die Befreiung von all dem, was ihn daran hindern könnte, Christus in seinem Leib groß zu machen, sei es durch Leben oder durch Tod. Sie betrifft nicht die Frage, ob er ein Kind Gottes ist, sondern wie dieses Kind Gottes auf Druck, Unsicherheit und drohenden Tod reagiert. Es wäre keineswegs zutreffend, diese Frage damit zu beantworten, zu behaupten, die Errettung sei nicht vollständig. Vielmehr müssen wir darauf hinweisen, dass es gemäß der Bibel mehr als eine Art von Errettung gibt. Gottes Errettung rettet uns aus seiner Verurteilung. Als Sünder wurden wir von dem gerechten Gott gemäß seinem gerechten Gesetz verurteilt. Daher bedürften wir der Errettung. Lob den Herrn, dass wir durch die Erlösung Christi von Gottes Verurteilung errettet worden sind. Außerdem standen wir als Sünder unter der gewaltsam an sich reißenden Hand Satans und unter der Macht des Todes, zur Hölle bestimmt. Deshalb brauchten wir eine Errettung, die uns von der Hölle erretten konnte. Doch zusätzlich dazu, dass wir von Gottes Verurteilung und von der Hölle errettet werden, brauchen wir auch andere Arten von Errettung. Zum Beispiel müssen wir von unserem Temperament errettet werden. Damit öffnet die Schrift ein weiteres Feld der Errettung. Zunächst rettet Gott aus seiner Verurteilung und aus der Hölle. Darüber hinaus nimmt er aber ernst, was unser Inneres bedroht: unbeherrschter Zorn, verletzter Stolz, verborgene Bitterkeit, lähmende Angst. Aus all dem will er retten. So wird deutlich, warum es in der Bibel mehr als eine Art von Errettung gibt. Die eine steht fest in dem ein für alle Malachi vollbrachten Werk Christi, die andere vollzieht sich fortlaufend dort, wo dieses Werk im Alltag Griff bekommt. Denn ich weiß, dass mir dies zur Errettung dienen wird durch euer Flehen und die überströmende Versorgung mit dem Geist Jesu Christi. Errettung geschieht mitten im Prozess, nicht erst am Ende. Dass Gott auf diese Weise rettet, bedeutet nicht, dass er automatisch die schwierigen Umstände entfernt. Paulus blieb vorerst im Gefängnis. Die Errettung, von der er spricht, ist ein innerer Sieg, anstatt unter der Last zusammenzubrechen, entsteht Freimut, anstatt Klage, Dank, anstatt Selbstschutz, Hingabe. In dieser Umkehr wird Christus sichtbar, in der Art, wie ein Mensch reagiert, redet, entscheidet. Auf diesem Hintergrund gewinnen unsere eigenen Spannungen ein neues Licht. Gott sieht nicht nur, was uns äußerlich bedrängt, er möchte uns aus inneren Ketten führen, die manchmal viel schwerer wiegen als äußere Gitterstäbe. Darin liegt ein leiser Trost, kein Ausbruch nach außen ist nötig, damit er rettet. Er beginnt im Verborgenen des Herzens und macht uns fähig, mitten in ungelösten Situationen eine Spur von Christus zu hinterlassen. So wird Errettung zu einer fortlaufenden Geschichte mit Gott, er rettet uns von gestern her, er rettet uns jetzt, und er wird uns retten. Die Erinnerung an sein bereits vollbrachtes Werk gibt Halt, die Erfahrung seiner aktuellen Errettung schenkt Hoffnung für konkrete Herausforderungen. Wer auf diese Weise Rettung kennt, lernt, seine Schwächen nicht zu verbergen, sondern sie als Orte zu sehen, an denen Christus groß gemacht werden kann. Die Aussicht, dass Gott selbst sich unserer inneren Konflikte annimmt, ermutigt, nicht zu resignieren, wenn alte Muster wieder auftauchen, sondern mit Zuversicht zu rechnen, dass seine Errettung weitergeht, tiefer greift und uns in die Freiheit führt, in der Christus im Leben wie im Sterben verherrlicht wird. Denn ich weiß, dass mir dies zur Errettung dienen wird durch euer Flehen und die überströmende Versorgung mit dem Geist Jesu Christi. Nach meiner sehnsüchtigen Erwartung und Hoffnung, dass ich ihn nicht zuschanden werde, sondern dass mit allem Freimut wie alle Zeit, so auch jetzt Christus in meinem Leib groß gemacht werden wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Gottes Errettung umfasst mehr als den einmaligen Übergang vom Tod zum Leben, sie setzt sich fort, indem er dich aus Zorn, Entmutigung, Angst und selbstschützenden Mustern herausführt. In jeder bedrängenden Lage darfst du seine laufende Errettung erwarten, nicht unbedingt in Form veränderter Umstände, sondern als inneren Sieg, durch den Christus in deiner Reaktion, in deinen Worten und in deiner Haltung sichtbar wird. Der Geist als überreiche Versorgung, die Christus groß macht. Wie werden Gnade und diese tägliche Errettung greifbar? Paulus verbindet beides mit einer Quelle, die nicht in ihm selbst liegt, der überströmenden Versorgung mit dem Geist Jesu Christi. Der Geist ist der dreieine Gott in der Gegenwart, der nach der Verherrlichung Jesu zu uns kommt, um in uns zu leben und zu wirken. Johannes deutet auf diese Wende hin, wenn er schreibt, dies aber sagte er über den Geist, den jene empfangen sollten, die in ihn hineinglauben, denn der Geist war noch nicht, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Weil Christus jetzt verherrlicht ist, ist der Geist da, nicht als bloße Kraft, sondern als die lebendige Gegenwart Gottes, die uns ununterbrochen zur Verfügung steht. Der dreieine Gott konnte Paulus erfahrungsmäßige Errettung werden, weil Gott heute der Geist ist. Deshalb erwähnt Paulus im Zusammenhang mit der Errettung auch den Geist. Wenn der dreieine Gott unsere Erfahrung und unser Genuss sein soll, muss er der Geist sein. Der Geist in einer Stunde und 19 Minuten ist in Wirklichkeit eben der dreieine Gott. Paulus erfährt diesen Geist als überströmende Versorgung. Das ist mehr als gelegentliche Hilfe in Notfällen. Es ist ein innerer Strom, der trägt, wenn eigene Ressourcen versagen. Wer in mich hineinglaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Innerstem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wenn ein Mensch sich im Glauben Christus zuwendet, beginnt der Geist, sein Innerstes zu durchdringen, zu erfrischen, zu korrigieren und zu stärken. Das geschieht nicht spektakulär, sondern meist unscheinbar. Ein Wort aus der Schrift gewinnt plötzlich Gewicht, ein innerer Frieden stellt sich ein, der sich nicht logisch erklären lässt, eine harte Haltung beginnt sich zu lösen. So wird die Gnade des dreieinen Gottes über diesen Geist in unsere konkrete Erfahrung hineingetragen. Das Ergebnis dieser Versorgung ist, dass Christus in unserem Alltag groß gemacht wird. Wo der Geist Raum gewinnt, tritt unser altes Ich zurück, und der Herr wird sichtbar, in Geduld, wo Unruhe nahe liegt, in Milde, wo harte Worte auf der Zunge liegen, in Vertrauen, wo Angst dominieren könnte. Gnade, Errettung, der Geist und Christus erweisen sich dann als vier Worte für eine einzige Wirklichkeit, Gott selbst, der in uns wohnt, uns innerlich bewahrt und in unseren alltäglichen Reaktionen Gestalt gewinnt. Der Blick auf diese Einheit befreit von dem Versuch, geistliche Erfahrungen zu zergliedern. Es geht um die eine Person, die uns versorgt, rettet und sich auslebt. In dieser Perspektive bekommt jeder Tag eine stille Würde. Selbst unscheinbare Situationen können zu Orten werden, an denen die überreiche Versorgung des Geistes Jesu Christi erfahrbar ist und Christus sichtbar wird. Wer damit rechnet, dass der Geist nicht knapp bemessen, sondern überströmend ist, muss die eigenen Grenzen nicht verleugnen. Sie werden vielmehr zu Öffnungen für Gottes Wirken. Das schenkt Gelassenheit, wir sind nicht dazu bestimmt, aus eigener Kraft ein christliches Ideal zu erfüllen, sondern aus der Fülle des dreieinen Gottes zu leben, der als Geist in uns wohnt und uns Schritt für Schritt in die Freiheit führt, in der Christus unser Leben und unsere Ausstrahlung wird. Denn ich weiß, dass mir dies zur Errettung dienen wird durch euer Flehen und die überströmende Versorgung mit dem Geist Jesu Christi. Wer in mich hineinglaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Innerstem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Die überreiche Versorgung mit dem Geist Jesu Christi bedeutet, dass Gott selbst als Geist gegenwärtig ist, um dich in jeder Lage innerlich zu stärken, zu korrigieren und zu trösten. Wo du dich im Glauben auf diese Quelle ausrichtest, wird Gnade zur erfahrbaren Errettung und Christus gewinnt Raum in deinen Reaktionen, Beziehungen und Entscheidungen, sodass er in deinem Alltag groß gemacht wird. Herr Jesus Christus, danke, dass du nicht nur über uns lehrst, sondern als Gnade, als Erretter und als lebendiger Geist in uns Wohnung genommen hast. Du kennst die Situationen, in denen wir innerlich zu zerbrechen drohen, und du bist fähig, uns genau dort zu bewahren, zu trösten und neu zu stärken. Lass uns mehr erkennen, dass unsere Gnade, unsere Errettung und unsere Hilfe kein bloßes Konzept sind, sondern du selbst, der dreieine Gott, der sich uns schenkt. Wo wir schwach, müde oder angefochten sind, lass deinen Geist in uns als überreiche Versorgung wirksam werden, damit Christus in unseren Körpern, Gedanken und Worten groß wird. Fülle unsere Herzen mit einer Freude, die stärker ist als unsere Umstände, und lass dein Licht in unseren dunklen Ecken aufgehen. So sei du verherrlicht in unserem Leben, bis wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen. Amen.